Es ist schon ein paar Jahre zurück. Da habe ich meine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker als Teil des dualen Studiums. Und in der Ausbildungswerkstatt ging es manchmal ganz schön rau zu. Ich hatte noch das Glück, Pech, wie auch immer, aber ich empfand das als Glück, damals noch die alte Ausbildungswerkstatt unserer Firma miterleben zu dürfen. Also das war wirklich noch so rustikaler Holzboden, alte Maschinen, es roch immer schön nach Öl. Also das war so gute alte Werkstatt-Feeling. Und es gab unterschiedliche Tage, mal gute und mal auch ein bisschen anstrengende. Und ich erinnere mich noch sehr lebhaft an eine Situation. Normalerweise war es so, wir hatten immer in einem gleichmäßigen Rhythmus unsere Pause, sind mit den Kollegen dann in den Pausenraum gegangen, haben uns ein Brötchen mit Mett oder sowas geholt und dann ging es auch immer lustig zu, die Laune war meistens ganz gut. Aber an diesem Tag war es nicht so gut. Es war sehr gedrückte Stimmung im Pausenraum, es war alles ein bisschen irgendwie leise und keiner hat so wirklich gesprochen. Und das lag einfach an der Situation, die sich kurz vorher zugetragen hatte. Und zwar hatten wir einen der Ausbilder, das war ein sehr aufbrausender Typ, könnte man so vielleicht formulieren. Und es war einfach irgendwie an diesem Tag, er war nochmal zusätzlich nicht so gut gelaunt. Ich weiß auch nicht, was da war. Vielleicht auch irgendwelche Dinge, die da vorgefallen waren. Auf jeden Fall hatte gefühlt jeder von unseren Kollegen an diesem Tag so richtig eine Abfuhr bekommen. Also wirklich mal so richtig angeschnauzt zu werden. Also falls ihr das Gefühl nicht kennt, macht eine gute Ausbildung irgendwo, dann lernt man das. Das ist ein ganz gutes Erlebnis auf jeden Fall. Nur zu dem Zeitpunkt hat sich das natürlich nicht so gut angefühlt. Und es war wirklich bedrückend. Und wir saßen dort und manche Kollegen haben es richtig heftig abgekriegt, manche nicht ganz so heftig. Und ich kann mich noch gut an meine Gefühlslage erinnern. Ich saß dort am Tisch und ich dachte mir nur so, und einige von uns waren ja auch duale Studenten, die dachten, vielleicht würden wir mal irgendwann ein bisschen mehr machen dürfen. Und wir saßen dort und ich weiß nicht, ob es einer von unseren Kollegen war oder bei mir gingen diese Gedanken auf jeden Fall auch durch den Kopf. Wir dachten, wenn wir mal der Chef von unserem Ausbilder werden würden, wir würden ihn sofort feuern. Das war so unser Gedankengut dabei. Ja, nicht so ein friedliebendes Herz in dieser Situation, das muss ich auch zugeben. Aber das war so unsere Gefühlslage. Wir dachten so, wenn wir jetzt die Macht hätten, ein Wort zu sagen und dieser Mann muss gehen, dann würden wir das tun. Hatten wir natürlich nicht und heute denke ich darüber ganz anders und abgesehen davon arbeite ich auch in einem völlig anderen Bereich und bin auch froh und dankbar für diese Erfahrung. Aber das zeigt etwas ganz Typisches von uns Menschen. Und zwar, wir stellen uns oft diese Frage, was würden wir tun, wenn wir wirklich viel Macht haben oder wenn wir viel Macht hätten über eine bestimmte Sache. Und ihr wisst, dass alle Menschen haben unterschiedlich viel Macht. Es gibt Menschen mit viel Macht, es gibt Menschen mit weniger Macht. Und man stellt sich manchmal schon die Frage, so, da passiert Unrecht und du siehst das, du kriegst das vielleicht mit, da passiert etwas Böses. Was würdest du tun? Wie würdest du darauf reagieren? Nun, ich möchte uns heute einen Text lesen zur Einleitung und uns damit dann auch zum Gebet ermutigen, der diese Frage ein Stück weit als Argument mitbringt. Ja? Und die Anwendung dafür ist eine sehr interessante. Ich lese diesen Text und er ist sehr bekannt, ihr kennt ihn sicherlich oder viele von euch werden ihn schon kennen. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus der Bergpredigt Jesu. Und zwar ist das eine Aussage, die sich am Ende des fünften Kapitels findet, in Kapitel 5, Vers 43. Jesus führt hier einige Punkte auf, die für die Menschen der Zeit gut bekannt waren, teilweise auch über Überlieferungen der Ältesten oder auch Gebote und legt sie eigentlich nochmal genauer aus. Und hier geht er auf etwas ganz, ganz Besonderes ein und ich möchte das einmal lesen. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Manche Übersetzungen führen das noch weiter aus. Segnet die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. Damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wenn man das so ganz grob einteilt, also man müsste das jetzt noch weiter ausführen, wenn man sich diese ganze Situation im Kontext anschaut, aber dafür, das möchten wir jetzt gar nicht alles im Detail machen. Aber zwei Punkte fallen hier relativ schnell auf. Es gibt einmal einen Aufruf zu einer Anwendung, das ist so das Erste, was Jesus hier tut. Und zwar sagt er, liebe deinen Nächsten und deinen Feind. Das ist erstmal der Aufruf. Ja? Das ist ein ganz schön schwieriger Aufruf, muss ich zugeben, weil also so richtige Feinde kenne ich in meinem Leben nicht. Ich kenne auch niemanden, der mich verfolgt hat, um meines Glaubens willen oder ähnliches. Da geht es den Geschwistern, unseren Geschwistern, die an anderen Orten dieser Welt leben und wirklich Verfolgung erleben, denen geht es in diesem Punkt viel, viel näher an die Haut als uns. Aber trotzdem kennen wir sicherlich dieses Gefühl, ja, dass es Menschen gibt, die wir vielleicht anstrengend finden oder generell Menschen, die uns vielleicht auch Böses getan haben, gar nicht unbedingt wegen des Glaubens, aber generell einfach. Und hier ist dieser Aufruf ganz klar, liebe nicht nur deinen Nächsten, sondern auch deinen Feind. Bete für ihn, ja, segne ihn, tu ihm Gutes. Und dann kommt der zweite Aufruf und das ist eigentlich ein Argument. Und Jesus erklärt hier, warum sollten wir das tun? Nun, einerseits ist das eine eindeutige Kennzeichnung von Friedensstiftern, von Kindern Gottes sozusagen. Aber andererseits, und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, sagt er hier, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist, denn er, der himmlische Vater, tut etwas ganz Besonderes. Und an dieser Stelle liebe ich es, dass die Bibel so wunderbare Details hat. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Geschwister, ich kenne diese Textstelle schon sehr lange, aber ich habe kürzlich intensiver darüber nachgedacht und dann haben wir uns auch mit meinem Bruder darüber unterhalten und wir reden so drüber und sagen irgendwann, Mensch, schon interessant. Jesus betont das, dass das nicht irgendeine Sonne ist, das ist nicht die Sonne, sondern das ist seine Sonne. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich meine, wer kann von sich sagen, wer aus diesem Raum könnte sagen, das ist meine Sonne, die ich da morgen für morgen aufgehen lasse? Oder ich lasse es regnen? Niemand. Wer von uns hätte so viel Macht, das entscheiden zu können, wann die Sonne aufgeht oder wann es regnet? Manche Menschen haben Macht, jemanden zu feuern oder einzustellen oder zu kündigen oder was auch immer. Das ist eine kleine, begrenzte Macht. Manche Menschen haben mehr Macht. Sie können Kriege anfangen, furchtbare Dinge tun oder auch Gutes bewirken. Aber keiner von uns hat die Macht, die Sonne aufgehen zu lassen oder es regnen zu lassen. Niemand. Und Jesus erinnert uns hier daran und sagt uns, schaut mal, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von Himmel und Erde lässt seine Sonne aufgehen, nicht nur über die Guten, sondern über Böse und Gute. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das ist ein Aufruf, im Grunde ist das eigentlich ein Aufruf zur Anbetung. Denn spätestens an diesem Punkt wird und muss jedem von uns klar werden, ja, niemand von uns hat das Recht, irgendjemanden zu hassen, weil er etwas Böses tut. Weil wenn Gott diesen Menschen gütig ist und wenn Gott Geduld mit diesen Menschen hat, wie viel mehr sollten wir das dann haben? Das ist ein schwieriger Aufruf. Geschwister, ich möchte das auf gar keinen Fall so sagen, als würde mir das leicht fallen. Niemals. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Aber die Erinnerung daran, wie gütig Gott ist, wie gut Gott ist, sollte uns immer wieder zu diesem Punkt bringen, uns daran zu erinnern. Ja, lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben und unseren Feind lieben und wir sollen uns daran erinnern, Gottes Güte ist unbeschreiblich. Und ich habe das einfach mal mit diesen Worten beschrieben, das ist die Güte des Mächtigen. Der allmächtige Gott ist ein gütiger Gott. Und ich möchte einen Vers lesen, der das nochmal sehr deutlich unterstreicht. Und auch den kennen sicherlich viele von euch sehr gut. Das ist der Psalm 103. Dort schreibt David, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und ich möchte uns heute dazu ermutigen, dass wir einerseits diesen Aufruf zur Anwendung beherzigen und Gott bitten, dass er uns hilft, ihn zu leben, das als ein Punkt. Aber den anderen Punkt, lasst uns daran denken, wer dieser Gott ist, zu dem wir Tag für Tag kommen dürfen und auch kommen wollen und den wir auch jetzt hier anbeten dürfen. Und wir wollen es von Herzen tun und dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen, dass wir diesen guten Gott anbeten, dass wir ihm danken für seine Güte, dass wir ihm dafür danken, dass die Sonne auch heute wieder aufgegangen ist, dass wir ihm dafür danken, dass unser Herz auch heute wieder schlägt. Ich habe mich heute Morgen nicht dafür entschieden, dass mein Herz schlägt. Das schlägt einfach so. Ich kann euch auch nicht erklären, wie das passiert. Aber Gott sorgt dafür, dass wir leben dürfen. Und das ist nur seine Güte. Lasst uns ihm dafür danken. Lasst uns das von Herzen tun. Ich lade euch ein, aufzustehen, euch in Dank- und Anbetungsgebeten zu beteiligen. Und ich schließe das dann ab.